Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Wolfgang Stapelfeld. Er ist Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie, des BWE, in Schleswig-Holstein. Und wir beide kommen hier zusammen im Rahmen des Windbranchentages vor der Messe Husum und Kongress. Und ich freue mich sehr, dass du dir trotz deines stressigen Termintages heute die Zeit nimmst, mit mir eine Tasse Tee quasi zu trinken. Hallo Wolfgang.
Hallo Tore, ich freue mich auch auf diesen Termin und auf den Podcast. Und ja, es fehlt mir auch der Tee, aber okay.
Wir kommen wieder zusammen. Wenn du wieder gewählt wärst, dann trinken wir eine Tasse Tee zusammen. Versprochen?
Versprochen.
Wunderbar. Dann lass uns das versuchen, auch ohne Tee hinzubekommen. Wir wollen mal miteinander sprechen über das Thema Wind, über das Thema Bürgerwindpark, über das Thema, wie können wir Menschen hier im Norden von Wind grundsätzlich profitieren? Wo sind eure Herausforderungen? Was wollt ihr eigentlich? Denn du sagst, du betreibst Lobbyarbeit, ihr betreibt Lobbyarbeit. Wo sind die Herausforderungen, die Chancen? Und wo stehen wir im Jahr 2024? Aber erst einmal zu dir als Person. Wer bist du eigentlich?
Ja, okay.
Wo soll ich anfangen?
Wer bin ich? Ganz einfach. Ich bin nordfriesisches Kind, geboren in Emmelsbüll, Horstbüll auf dem Bauernhof. Habe Landwirtschaft gemacht. Habe nach der Landwirtschaft dann auch die Meisterprüfung bestanden. Dann den Betrieb zu Hause weiter aufgebaut mit Vatern. Geheiratet, zwei schicke Töchter zu Hause. Und wir haben den Hof immer noch in Bewirtschaftung. Ich habe mir aber noch zusätzlich andere Standbeine geschaffen, unter anderem auch eine nebenberufliche Versicherungsagentur. Und ich bin schon eigentlich, seit ich 26, 27 Jahre alt bin, im Ehrenamt tätig.
Was machst du genau?
Reingerutscht damals mit 25, 26. Das war ganz lustig. Da wurde ein neuer Bezirksvorsitzender im Bauernverband gesucht. Ich war zufällig auf der Veranstaltung und dann wurde mein Name vorgeschlagen. Ich konnte.
Glück oder, im Unglück.
Ja. Genau, Unglück. Nein, Glück dann doch. Ich bin eigentlich man kann sagen, drei Viertel meines Landwirtelebens auch im Bauernverband tätig gewesen. Ehrenamtlich als Kreisvorsitzender im Landesvorstand, habe aber dann nach 20 Jahren verantwortlicher Tätigkeit eigentlich auch für mich mal entschieden, dass auch mal junge Leute ran müssen, unbedingt, weil junge Leute ganz andere Ideen haben, einen ganz anderen Spirit haben.
Vor allem Landwirtschaft entwickelt sich ja auch permanent weiter und super richtig, schnell sogar.
Richtig, ja, okay, da wäre ich noch dran gewesen an dieser Entwicklung, aber vielleicht schleift man auch auf im Ehrenamt, beziehungsweise man kann durchaus dann auch mal den Cut setzen, den Stopp und sagen, ich mache was anderes.
Und das können ja nicht alle, bewusst eigenständig diesen Cut zu setzen.
Also, richtig.
Gut.
Ja.
Aber dann danach sollte es das nicht gewesen sein. Du sagst, du betreibst immer noch ein bisschen landwirtschaftlichen Betrieb, 60 Hektar.
Ackerbau, ja.
Ackerbau korrekt. Sind es. Das klingt für mich super viel. Du sagst, das macht man mal so nebenbei.
Ja, okay. Ich mache nur Ackerbau. Ja. Ich habe keine Tierhaltung. Ich muss also nicht raus zum Melken jeden Morgen. Ja. Ich muss nicht raus zum Schweinefüttern. Und den Ackerbau, ja, den kannst du mit guter Mechanisierung, die wir ja auf den Höfen haben, auch locker mal quasi nebenbei machen. Mhm. Bis auf die Erntemonate, bis auf den Herbst. Soweit passt das alles.
Warum machst du das noch, wenn ich mir deine Vita anschaue? Ne? Ich glaube, du hast es nicht zwingend finanziell nötig. Warum machst du das noch? Ich meine, das Leben hat auch noch mehr zu bieten als Ackerbau.
Ja, das Leben hat definitiv mehr zu bieten als nur den Beruf, gar keine Frage. Nee, Landwirtschaft ist immer schon Berufung gewesen, nicht nur für mich, auch für meine Berufskollegen, für die Generation davor. Wer einmal von Landwirtschaft infiziert ist, sage ich jetzt mal positiv gesehen, der kommt schwer davon ab. Mhm. Das sind einfach meine Basics. Ich muss aufs Feld, ich muss gucken, was draußen los ist, ich muss meinen Trecker waschen dürfen, wann ich will und mich drüber freuen, wenn er dann auch mal schnurgerade auf dem Acker gerade ausfährt, weil er ja mittlerweile schon eine GPS-Steuerung hat. Da kann ich mich wie ein kleines Kind drüber freuen. Ja. Also es gibt viele, viele Momente, wo ich die Landwirtschaft gebrauche und auch vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe hab und abschalten kann.
Wie nah liegt denn Wind und Landwirtschaft beieinander, dass du irgendwann auch diesen Cut gemacht hast und dich hauptsächlich fokussiert hast auf die Windbranche?
Wind ist in Schleswig-Holstein ja allgegenwärtig, genau wie, wie die Landwirte überall tätig sind. Und Wind ist für mich oder ist für viele Landwirte dann auch ein guter Nebenjob geworden. Das heißt, die Möglichkeit auf dem eigenen Hof beziehungsweise auch in Form von Windparks oder in Form von Beteiligungen auch einen weiteren Betriebszweig auf dem Hof zu entwickeln, der zwar nichts mit Landwirtschaft zu tun hat, aber trotzdem für ganz viele Landwirte, für ganz viele Berufskollegen auch eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle ist. Und so war das auch bei mir. Wir hatten schon sehr frühzeitig mal die Chance, einen Windpark auf unserem Hof zu entwickeln. Damals wollte mein Vater nicht. Der hatte so ein bisschen Muffensausen davor. Ich konnte ihn als ganz junger Landwirt damals noch nicht überzeugen.
Veränderung ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und ich glaube auch gerade Landwirte sind teilweise ziemlich konservativ und Veränderung, schwierig.
Auch konservativ und Veränderung beißen sich ja nicht gegeneinander.
Nicht zwingend.
Aber ja, richtig, konservativ auf jeden Fall. Aber wir haben eine zweite Chance gehabt. Ja. Und zwar nach dem ersten Versuch, damals noch Anfang der 80er Jahre, habe ich jetzt ab 2010, 2011 im Dorf die Chance ergriffen. Es waren damals Flächen frei, wo man auch tatsächlich bauen konnte. Und wir haben ja rundherum sehr viele tolle, erfolgreiche Modelle von Bürgerwindparks gesehen. Und dann habe ich die Chance ergriffen, mit drei, vier Kollegen dann auch so einen Bürgerwindpark zu gründen. Mittlerweile dann auch noch 2016 einen zweiten gebaut, ebenfalls als Geschäftsführer. Und das ist jetzt eben auch ein Teil meines Business, dass ich Geschäftsführung von diesen Bürgerwindparks mache. In meinem Büro, aber natürlich auch draußen. Ich bin also, so wie ich auch auf dem Acker bin, bin ich auch gerne mal oben auf der Windkraftanlage in 100 Meter Höhe. Und auch das macht riesig viel Spaß.
Da habe ich viele Fragen zu. Erst einmal fangen wir mal mit den Basics an. Was ist ein Bürgerwindpark?
Ja, Bürgerwindpark ist ein Modell, das man hier oben in Nordfriesland entwickelt hat. Es gibt dazu auch eine Geschichte, wie das Ganze angefangen hat. Aber im Prinzip bedeutet es eigentlich nur, dass ein Windpark nicht von einem Investor geplant, gebaut, natürlich auch finanziert wird, wo dann aber auch der Ertrag dieses Windparkes dann nur bei diesem einen Investor bleibt. Das ist die Idee damals gewesen, dass alle, die rund um den neuen Windpark leben, idealerweise zum Beispiel die Gemeinde, vielleicht auch mehrere Gemeinden, dass dort die Bürger eine Möglichkeit haben, sich selber finanziell zu beteiligen. Hat dann den großen Vorteil, dass man gemeinsam auch die Nachteile eines Windparkes ertragen tut im Dorf, dass aber alle Bürger gleichmäßig und die Chance haben, auch finanziell von einem Windpark zu partizipieren.
Also man muss sich als Bürger einer Gemeinde nicht daran beteiligen, kann aber.
Richtig, ein absolutes Kann-Modell.
Und wer das nicht macht, ist schön blöd, oder?
Schön blöd, nein, um Gottes Willen. Nein, das mache ich jetzt gar nicht hören. Schön blöd.
Ja, dann sag mal, das diplomatisch, wenn man sich nicht an einem Bürgerwindpark beteiligt, was ist man dann?
Dann hat man eine Chance verpasst, ja. Dann hat man sicherlich eine Chance verpasst, gar keine Frage.
Ja. Aber es kann auch sein, dass der Großteil der Gemeinde sagt, möchte ich nicht, dass dieses Projekt auch gar nicht erst losgeht, weil es braucht doch bestimmte Mindestbeteiligung an Bürgerinnen und Bürgern aus der jeweiligen Gemeinde.
Natürlich. Du versuchst ja mit diesem Modell Bürgerwindpark alle Bürger deiner Gemeinde davon zu begeistern von diesem Projekt. Und man arbeitet mit sogenannten Rundenverfahren, sodass jeder dann auch die Chance hat, die gleiche Stückzahl an Anteilen zu bekommen. Das wiederum ist so ein bisschen eine Sozialisierung des ganzen Projektes, aber trägt, und das ist das Entscheidende bei einem Bürgerwindpark, es trägt super gut zur Transparenz, zu dem Gefühl bei, dass dieser Windpark auch ein Topmodell ist, weil es eben auch durchschaubar ist, das ganze Modell. Das ist der entscheidende Punkt. Viele Bürger haben bei uns auch die Chance ergriffen in unserem Dorf. Unser großer Windpark hat 1100 Bürger, die mitmachen und die alle sich finanziell beteiligt haben. Dadurch haben wir unser Eigenkapital zusammenbekommen.
Heißt, die haben sich einmalig finanziell beteiligt?
Richtig.
Und bekommen daraufhin jährlich eine Ausschüttung in Höhe Summe X?
Korrekt, genau. Die haben sich beteiligt und konnten Anteile im Rundenverfahren erwerben und haben jetzt die komfortable Situation, dass wir natürlich auch einen Grundstandort haben in Nordfriesland.
Ja.
An den Deichen
ist der Wind. Wenn wir was haben, dann ist es Wind.
An den Deichen ist der Wind ja richtig schick in Gange. Und ja, wir sind mit unserem Windpark in Emmelsbühl-Horstbüll auch nur 4 Kilometer vom Deich entfernt. Also ein Grundstandort für Windkraft. Und somit haben die Bürger auch eine super Rendite.
Gibt es da Risiken, wenn man sich beteiligt an einem Bürgerwindpark? Ich meine, was kann passieren, dass man sein Geld nicht wiederbekommt?
Ja, es kann sehr viel passieren, weil, oder wir müssen sogar in einem sogenannten Beteiligungsprospekt, der über die BaFin auch kontrolliert wird und wo dort auch Vorgaben gemacht werden, erstmal ganz transparent offenlegen, was in dieser Firma alles passieren kann. Und zum Beispiel könnte ja mal der Wind nicht mehr so stark wehen, Fragezeichen, wie sonst immer. Das ist so ein Beispiel, weil wir haben wirklich Windjahre, wo wir vom Ertrag 20-30% unter einem anderen Jahr liegen. Es schwankt also.
Ach, so tatsächlich.
So wie die Ernte auf dem Feld. Da habe ich ja auch in einem Jahr eine gute Ernte, wenn alles zusammenpasst, wenn ich richtig geflügt habe, richtig gesät habe, wenn der Dünger gepasst hat und wenn das Pflanzenschutzmittel auch vernünftig gewirkt hat, habe ich eine gute Ernte. So Gott es will. Mhm. Und wenn ich Pech habe mit dem Wetter, vielleicht auch einen handwerklichen Fehler als Landwirt begangen habe, dann fällt meine Ernte schlecht aus und das kann mir auch im Windpark passieren.
Warum braucht es denn eigentlich diese Bürgerwindparks? Ich meine, letztendlich will man ja die Menschen mitnehmen, indem man sie überzeugt oder überzeugen, indem man ihnen sagt, hey, ihr beteiligt euch und ihr bekommt regelmäßig eine Ausschüttung. Warum braucht es denn diese Form der Überzeugung? Was sind Gründe, warum Menschen sagen, nee, will ich nicht?
Nicht dabei sein beim Bürgerwindpark?
Nein, grundsätzlich, warum will ich keine Windenergie vorm Dorf, im Dorf, oder nicht im Dorf, am Dorf? Ne? Was sind da Gründe?
Ja. Also der Bürgerwindpark ist natürlich deswegen so toll, weil alle Bürger mitmachen können, die möchten, und weil wir dadurch natürlich auch eine hervorragende Akzeptanz haben. Stichwort Akzeptanz bei Windkraft ist ja ein Thema.
Ich lese das häufig in der Presse, in der Zeitung, dass hier noch abgestimmt werden muss, es wird hart debattiert, diskutiert. Warum überhaupt? Ich finde es nicht nachvollziehbar.
Okay, würdest du am Dorf dein Wohnhaus haben mit einem prächtigen Blick auf den Deich und in Richtung Sylt und dann hören, dass ein Windpark dort 3 Windkraftanlagen hinbauen möchte, dann hättest du diesen Blick nicht mehr frei in Richtung Deich und in Richtung Sylt. Und das ist zum Beispiel ein Argument, das Landschaftsbild. Mhm. Wobei wir natürlich sagen, Landschaftsbild ist nicht statisch. Ein Landschaftsbild verändert sich ja. Wenn ein Deich gebaut wird, ein neuer, hast du plötzlich auch ein anderes Landschaftsbild. Oder wenn dir ein landwirtschaftlicher Betrieb, was er sein gutes Recht, einen neuen Schweinestall vor die Nase baut, auf seinem Betriebsgelände, ist das auch selbstverständlich erlaubt. Und dann hast du auch einen eingeschränkten Blick in die Umgebung. Also es gibt ein paar Argumente, warum.
Und die könnt ihr auch alle hören und verstehen, diese Argumente.
Richtig.
Aber es gibt genug Gegenargumente, die letztendlich dafür sprechen.
Ja, absolut.
So ein Bürgerwindpark, du sagst, können drei Windmühlen stehen, da können mehrere stehen, auch in Richtung Kosten. Was kostet eigentlich so eine Windmühle oder so ein Bürgerwindpark, wenn es so viele Investoren benötigt? Weil das wird auch bei, wenn man das mal googelt, was kostet eine Windmühle, das wird gar nicht so, das ist nicht so transparent. Mhm. Was kostet so eine?
Also die Preise kann man relativ einfach fassen, auch wenn sie momentan wieder anziehen aus verschiedenen Gründen. Aber du musst für eine moderne Windkraftanlage, die wir jetzt aktuell in Schleswig-Holstein überwiegend sehen, das sind Anlagen im Bereich zwischen 3 bis 6 Megawatt, die haben eine Gesamthöhe von 150 bis 180 bis 200 Meter.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und da musst du dann doch schon 5 Millionen Euro für hinlegen, weil du kaufst ja nicht nur die Mühle, du musst auch das Fundament bauen, du musst den Wegebau organisieren, den Kranstellplatz, du brauchst die gesamte Netzanbindung, das gehört quasi als Peripherie dazu. Und 5 Millionen ist vielleicht mal eine Hausnummer, wobei wir natürlich auch, wie bei jedem anderen Projekt, nicht nur Eigenkapital einsetzen, nämlich das Geld unserer Bürger, bei uns waren es 25%, die auch von der Bürgerseite kommen. Den Rest haben wir natürlich aufgenommen bei der Bank. Wie jeder andere, der auch ein Haus baut, haben wir finanziert. Wobei die Banken gerne bei Windkraft mitmachen, weil es für sie eigentlich ein sicheres Objekt ist. Es gibt also keine Schwierigkeiten, an Fremdkapital zu kommen. Mhm. Und so 25, 75 hört man sehr oft bei Bürgerwindparks, dass das so eine Hausnummer ist.
Mal eine provokante Frage, stehen derzeit viele Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein oder nicht?
Stehen?
Ja.
Ja, ab und zu stehen sie mal, richtig?
Ja, nicht stillstehen. Nee, aber so. Wie viel sind derzeit viele Windkraftanlagen? Gibt es derzeit viel oder gibt es viele Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein oder nicht? Natürlich Betrachtungssache, aber wie seht ihr das?
Natürlich gibt es viele Windkraftanlagen. Es sind aktuell um die 3.300 in Schleswig-Holstein. In Nordfriesland sind es um die 800 Windkraftanlagen, die bei uns in Nordfriesland stehen. Ja, Nordfriesland ist ein Gunststandort.
Großer Player.
Ein Gunststandort für Windkraft und somit auch gibt es bei uns viele Windkraftanlagen.
Aber können auch mehr stehen?
Ja, natürlich können mehr stehen. Und es gibt ja ganz wichtige Ziele, die wir in der Politik auch heute auf dem Branchentag nochmal ganz deutlich wahrgenommen haben. Und da stehen wir als Branche auch dahinter. Das ist der Klimaschutz als erster wichtiger Punkt. Wir müssen es unbedingt schaffen, wegzukommen von den fossilen Energieträgern. Für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder muss das gemacht werden. Und da sind wir der Player. Wir sind die erneuerbaren Energien. Nur wir können praktisch die Geschichte umdrehen. Und wir wollen weg in Deutschland von Kohlekraftwerken. Das haben wir mittlerweile schon fast erledigt. Das Thema ist abgehakt. Die Atomkraftwerke sind auch abgehakt. Und deswegen brauchen wir jetzt die Erneuerbaren zu 100%.
Wir wollen uns hier im Gespräch auf Deutschland fokussieren, nicht auf Europa. Das konnte man heute Morgen auch wahrnehmen. Was gerade das Thema Atomkraft angeht, sind sich nicht alle einig in Europa. Aber lass uns auf Deutschland, auf den Norden konzentrieren. Wie viel Prozent der Fläche in Schleswig-Holstein sind derzeit belegt mit Windkraftparks, mit Windkraftanlagen?
Sind nur um die 2% der Landesfläche.
Und wie viel sollen es werden?
Werden vielleicht mal 3 bis 3,5%. Ja,
haben wir denn so viel Fläche dafür?
Das ist einer der Themen, die wir auch heute angesprochen haben. Es gibt natürlich Flächen, aber wir haben natürlich auch in Schleswig-Holstein eine Siedlungsstruktur. Wir haben sehr viele kleine Dörfer, wir haben Einzelgehöfte auf dem Land und es gibt natürlich bei dem Bau von Windkraftanlagen ganz klare Vorschriften in Bezug auf Schall, in Bezug auf Abstände zu Wohnhäusern. Zum Beispiel Schattenwurfabstände müssen auch eingehalten werden. Und die Baugenehmigung, die wir nach mehreren Jahren Planung, Vorplanung und irgendwann erhalten, achtet sehr genau darauf, dass diese Abstände auch eingehalten werden. Und somit ist natürlich die Fläche, die vielleicht dann doch sehr groß war, reduziert sich A durch Häuser, die wir natürlich beachten müssen. Und ja, die Landesplanung ist zurzeit dabei in Schleswig-Holstein, neue Regionalpläne zu entwickeln. In diesen neuen Regionalplänen werden uns dann auch noch neue Flächen vorgestellt. Aber wir versuchen natürlich auch, die in Anführungszeichen alten Flächen, wo auch alte Windkammeranlagen stehen, die alten Windparks mittlerweile zu repowern. Mhm. Das heißt, wir tauschen die alten gegen neuere oder gegen die neueste Generation.
Also die stehen da schon, werden nochmal geupdatet sozusagen.
Ja, die kommen richtig runter.
Die kommen runter und dann werden sie neu aufgebaut, neu aufgezogen. Genau, richtig.
So wie du ein neues Auto kaufst und vorher dein Gebrauchtes erstmal abgibst.
Hat den Vorteil, es braucht keine neuen Flächen. Die Flächen sind schon in Benutzung, im
Betrieb sozusagen. Da würden wir dann natürlich die alte Fläche wieder nehmen, die ja sich eine Bestandskraft hat nach wie vor. Also wir bauen dann einen Repowering mit neuen Windkraftanlagen auf den alten Flächen. Das schont ja schon mal den Flächenverbrauch, den wir haben. Ansonsten hoffen wir, dass die Landesplanung für uns auch relativ schnell neue Flächen bereitstellt.
Wenn ich auf der Husum Wind bin und zuhöre heute beim Branchentag grundsätzlich, also seit vielen Jahren habe ich immer das Gefühl, eigentlich ist die Stimmung optimistisch und glücklich und froh. Andererseits ist auch irgendwie immer ein bisschen eine gedämpfte Stimmung, weil irgendwie sind die Ziele, die man sich steckt, werden nie so richtig erreicht. Warum ist das so? Ich meine, wir sind ein Windland. Ne? Die Wiege der Windenergie liegt in Husum und in Schleswig-Holstein so. Warum ist das so? Warum ist die Stimmung? Ist das einfach Jammern auf hohem Niveau?
Also ich habe jetzt keine gedämpfte Stimmung wahrgenommen. Vielleicht habe ich auch das vorne anders wahrgenommen, wie mitten im Saal. Ich stelle eigentlich nicht nur heute fest, dass viele meiner Kollegen, Geschäftsführer, die also Windparks führen, die sie bauen, Projektierer, dort ist die Stimmung sehr gut. Und was uns natürlich zu schaffen macht bei dieser ganzen Geschichte, ist eine ausufernde Bürokratie. Nicht nur bei der Planung, bei der Antragstellung, bei den Umweltgutachten, die wir einreichen müssen. Nicht ohne Grund habe ich vorhin die 3 bis 5 Jahre genannt, bevor überhaupt ein Windpark Genehmigungsreife hat, ja. bevor er überhaupt dann beantragt werden kann. Und dann kommt nochmal die lange Zeit bei der Behörde, dann kommen ganz viele Nachfragen. Und dann gibt es auch andere Probleme, Bundeswehr als Stichwort, vielleicht zu dicht dran am geplanten Standort. Es gibt also überall in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, Möglichkeiten auch, einen Windpark nicht so schnell entstehen zu lassen.
Ja, das ist ja typisch deutsch, ne? Dass es viele Möglichkeiten gibt, warum irgendwas deutsch, ja. nicht entsteht.
Richtig.
Ich sagte dir schon vorab, ich war vor ein paar Tagen bei Thomas Andresen in der Landwirtschaft, da hatten wir auch das Thema und auch er hat die größte Hürde, die wir haben, ist an sich die Bürokratie. Es wird immer mehr. Er sagt, die meiste Zeit ist er mittlerweile nicht mehr auf dem Acker oder nicht mehr im Stall, sondern hat damit zu tun.
Kann ich absolut bestätigen. Ich als Geschäftsführer eines Bürgerwindparkes kann auch die Bürokratie nicht mehr bewältigen. Es ist unglaublich, was dort für Anforderungen gestellt werden, komplexe Anforderungen.
Ja.
Ich muss also Fachfirmen beauftragen, die mir einige dieser Themen abnehmen, weil ich sie selber gar nicht mehr beackern kann, weil es einfach viel zu schwierig ist. Und das ist eben typisch deutsch. Also 100 Seiten Antrag anstelle nur einer Seite Antrag als Beispiel.
Du bist Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie. Was ist deine Aufgabe? Was ist euer Ziel? Was wollt ihr?
Wir sind ein Branchenverband und wir versuchen, die Interessen der Branche nach außen zu tragen.
Das Interesse der Branche ist mehr Windpark, mehr Windenergie.
Interesse der Branche ist
mehr Erneuerbare.
Ja, richtig, wir wollen mehr Erneuerbare. Wir wollen 100% Erneuerbare erreichen und wir müssen es erreichen. Und dafür stehen wir bereit. Und der Branchenverband BWE kümmert sich darum, die Interessen, unsere Interessen in der Politik, in der Gesellschaft überall nach vorne zu tragen, die Politik von unseren Ideen zu begeistern, aber auch mit unserem Fachwissen, das wir haben, auch dieses Fachwissen in die Politik zu geben. Weil viele Dinge sind so komplex, dass ein in Anführungszeichen einfacher Landtagsabgeordneter oder eine einfache Landtagsabgeordnete diese komplexen Dinge schon gar nicht mehr durchschaut. Und da gibt es dann unsere Papiere, Positionspapiere, aber auch fachliche Publikationen, ja. Woran man sich orientieren kann. Und ich zum Beispiel als Landesvorsitzender Netzwerke natürlich. Ich baue Netzwerke auf, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Wir haben sehr gute Kontakte zu Politikern, zu Landräten.
Also du umschreibst gerade Lobbyarbeit.
Richtig.
Ja.
Ja, Lobbyarbeit hat ja immer sowas.
Hat ja irgendwie was negativ behaftetes, ja, aber absolut. Ich meine, ohne Lobbyarbeit geht's nicht.
Nein, weil für mich ist der wichtigste Grund auch, die fachlichen Dinge zu erläutern, zu erklären, weil sonst versteht sie kein Außenstehender. Deswegen ist Lobbyarbeit so wichtig. Es ist also nicht nur den Politikern auf die Füße treten, so könnte man ja plakativ formulieren. Nein, es ist wirklich auch das Fachwissen an den Mann zu bringen und mit den Behörden zu kommunizieren. Ja. Es gibt viele Gespräche auf Arbeitsebene in den Ministerien, wo wir mit den Staatssekretären dann auch Dinge besprechen. Das ist so klassische Lobbyarbeit.
Ja, überhaupt nicht verwerflich. Ist ja legitim und legal.
Richtig.
Gut. Ich möchte zum Abschluss über deinen Button sprechen, der hier ist. Das ist kein FDP-Button, sondern ein Europa-Button.
Genau, richtig.
Denn es steht die Europawahl bevor. Am 9. Juni dürfen wir wählen. Und ihr ruft letztendlich dazu auf, geht bitte wählen. Warum tut ihr das?
Weil wir aufrechte Demokraten sind, natürlich. Und weil wir es als wichtig erachten, dass auch wir zur Wahl gehen in Deutschland. Und der Ministerpräsident hat heute auch dazu appelliert. Sehr spannend finde ich, dass wir jetzt auch ein Wahlrecht haben in Schleswig-Holstein für 16-Jährige. Und demzufolge würden wir uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Leute zur Wahl gehen und ihr gutes Recht auch letztendlich in als Demokratieverständnis auch begreifen. Für mich ist das gelebte Demokratie und deswegen haben wir natürlich diesen Aufruf, der heute kam, den tragen wir gerne weiter.
Das wären nochmal zwei eigene Podcast-Themen eigentlich. Wahlalter ab 16, ist das nur gut oder schlecht? Das wird man sehen, wie auch nachher das Wahlverhalten dieser jungen Menschen ist, die natürlich irgendwie leicht zu beeinflussen sind durch TikTok und so weiter. Aber schauen wir mal. Warten wir mal ab. Die Europawahl ist natürlich eine deutlich komplexere als eine Bundeswahl, weil die Interessen in Europa natürlich stark differenziert sind. Was erhofft ihr euch von diesem Wahlergebnis?
Wir hoffen uns eigentlich ein gutes Ergebnis für die demokratischen Parteien, für die auch wir einstehen. Und wir hoffen natürlich auch, dass Parteien gewählt werden, die im Interesse der Windkraft auch arbeiten. Das ist auch natürlich ein Punkt.
Warum ist das für euch wichtig, relevant, dass in Osteuropa demokratisch, sag ich mal, gewählt wird? Warum ist das für den deutschen Standort relevant?
Nee, das würde ich jetzt nicht auf Osteuropa beziehen.
Grundsätzlich auf andere Staaten in Europa. Warum ist das für die deutsche Windenergie wichtig, wie bei der Europawahl abgestimmt wird?
Wichtig deswegen, weil eben demokratische Parteien nach unserem Verständnis auch dann die richtigen Entscheidungen treffen in Bezug auf die erneuerbaren Energien, auf die Klimaproblematik. Das sind so Sachen, die von demokratischen Parteien auch richtig aufgenommen werden und auch umgesetzt werden. Und deswegen sollte man aus unserer Sicht auch die demokratischen Parteien unterstützen. Wir haben aktuell in Ostdeutschland sehr viel Gegenwind. Und damit meine ich auch die AfD in Ostdeutschland, die massiv gegen Windkraft votiert, die wieder Kohle zurückhaben möchte, die wieder Atomkraft zurückhaben möchte. Aus unserer Sicht eine unhaltbare Position. Und deswegen würden wir uns natürlich auch freuen, wenn viele Menschen zur Wahl gehen und vielleicht auch anders denken.
Weil Wind ist ja auch nicht auf Deutschland begrenzt. Viele Windprojekte werden ja auch auf EU-Ebene durchgewunken oder eben nicht. Von daher ist diese Wahl im Juni diesen Jahres auch schon wichtig für die, als Weichenstellung auch für die nächsten Jahre. Mhm. Seid ihr da optimistisch, dass das Wahlergebnis freudig wird?
Optimistisch sind wir immer. Das Glas ist immer halb voll, auch wenn es hier keinen Tee gibt. Aber nee.
So langsam könnte man den wirklich gut gebrauchen, ne? Es ist doch nicht so warm hier.
Nee, wir sind optimistisch, ja. Die Wahlbeteiligung wird ein Problem sein. Das ist immer so bei der Europawahl,
dass
wir unter 50% liegen. Ja, das ist
das
wahrscheinlich ein Thema.
Ja, und das hilft natürlich immer den Parteien, die ihre Anhänger deutlich leichter mobilisiert bekommen.
Richtig.
Das ist richtig. Ich möchte zum Abschluss über ein provokantes Thema nochmal sprechen. Das hast du gerade nochmal angesprochen. Atomkraft.
Ja, zur Atomkraft.
Ja, ich habe noch keine Frage dazu gestellt, aber es reicht ja vielleicht schon, das anzusprechen. Du sagst, wäre ein großer Schritt zurück, wieder zur Atomkraft zu gehen. Auch die Atomkraft entwickelt sich natürlich weiter. Das heißt, saubere Atomkraft mittlerweile. Warum ist das so problematisch?
Ich meine, also die saubere Atomkraft gibt es noch nicht. Du meinst das Thema Kernfusion, was noch in keinster Weise praktisch
ist. Ist in Entwicklung,
ja. Aber ich möchte gerne zum Thema Atomkraft das Thema Endlagerung ansprechen.
Ist ja das klassische Argument, wo soll der Atommüll hin?
Richtig. Ja. Herr Söder in Bayern will ja gerne neue Atomkraftwerke haben.
Ja, ja.
Aber er sagt auch auf der gleichen Wahlveranstaltung, auf der er eine schöne Rede hält, bitte kein Endlager in Bayern. Und so, bitteschön, geht es nicht. Man hat über diese ganze Generation, über 30 Jahre, wo man die Atomkraft genutzt hat und wo Gott sei Dank in Deutschland kein großer Super-GAU passiert ist, man hat es versäumt, die Endlagerung vernünftig zu gestalten. Und das ist ein Riesenproblem für unsere nachfolgenden Generationen. Deswegen sehe ich die Atomkraft nach wie vor kritisch.
Dennoch wird in anderen Ländern in Europa Atomkraft wieder forciert. Es werden neue Atomkraftwerke gebaut. Und Deutschland im Zentrum, in der Mitte, hält sich vor.
Ja,
ist das richtig. Ist das schlau? Ich meine, letztendlich importieren wir Atomkraft aus anderen Ländern und zahlen dafür teuer Geld.
Es ist absolut schlau, weil die Erneuerbaren ja auch für Wertschöpfung und für Arbeitskräfte und für ganz viel Stabilität auch sorgen letztendlich. Und Atomkraftwerke in Frankreich, es gab auch schon mal vor 2 Jahren eine Zeit, wo die Atomkraftwerke massenweise in Frankreich abgeschaltet worden sind, weil man sie nicht mehr kühlen konnte. Es fehlte das Wasser in den großen Flüssen, wie zum Beispiel dem Rhein, um überhaupt diese Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Da haben wir dann fleißig die erneuerbaren Energien, den Strom, den grünen Strom nach Frankreich geschickt. Das ist so ein Beispiel, wo dann wir als Erneuerbare mal auf der richtigen Seite dann auch den Strom nach Frankreich gegeben haben. Ich halte die Atomkraft für absolut tot. Ich gebe ihr aus meiner Sicht keine Chance mehr.
Dann gib doch nochmal abschließend einen Appell für die grüne Energie raus. Warum ist die so gut? Warum ist sie so wichtig und warum wird sie immer wichtiger?
Grüne Energie ist deswegen so wichtig, weil wir Klimaschutz machen müssen. Wir müssen dem Klimawandel irgendetwas entgegensetzen. Ich als Landwirt merke schon, dass sich bei mir auf dem Acker vieles verändert und dass auch die Ernten dramatisch vom Ertrag runtergehen. Und viele Bürger merken es jetzt im Sommer, wo es auf einmal über 40 Grad warm ist. Es wird in den nächsten Jahren noch weiter eskalieren. Man kann zum Beispiel später gar nicht mehr nach Südeuropa im Sommer in den Urlaub fahren, weil es einfach zu warm wird. Das heißt, du musst mit deinem Wohnmobil auch eher nach Skandinavien einmal umswitchen. Nee, Spaß beiseite. Wir brauchen unbedingt die grüne Energie. Wir müssen uns lösen von dieser katastrophalen, klimaschädlichen Energie, die bisher gefahren wurde. Und das schaffen wir auch.
Gut, dann ist meine letzte Frage im Podcast eigentlich immer dieselbe, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Wolfgang Stapelfeld trinken. Mit wem würdest du gern mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Bui, auf die Frage bin ich
jetzt. Da darfst du gerne überlegen, das schneide ich raus. Da geht es einfach darum, mit wem
nein, würdest du gerne mal schnacken. Nein, natürlich, klar. So ich würde mir immer den aktuellen Bundeskanzler oder die aktuelle Bundeskanzlerin wünschen, um dort mal bei einer Tasse Tee einiges zu besprechen.
Ich meine, Zugang zu Herrn Habeck hast du sicherlich. Auch Daniel Günther war heute hier. Was würdest du denn Herrn Scholz derzeit sagen oder was würdest du von ihm gerne wissen wollen? Was würdest du ihm gerne um die Ohren hauen vielleicht sogar?
Um die Ohren hauen tun wir nichts. Nein, wir sind
höchstens verbal.
Wir sind nette Menschen, wir schlagen nicht um uns. Ja, auch Herr Scholz sollte viel mehr die Erneuerbaren nach vorne stellen, sollte klare Positionen beziehen. Ab und zu tut es, aber es kommt wie so vieles bei ihm nicht so klar rüber in der Aussprache und er müsste mehr Position beziehen und auch das Thema Klimawandel ansprechen und die Erneuerbaren als Riesenchance auch für Deutschland letztendlich begreifen, aber auch der Bevölkerung das so erklären.
Dann möchte ich den Begriff Chance noch einmal aufgreifen. Ist Northvolt eine Riesenchance für uns hier oder nicht?
Absolut, ja.
Warum?
Weil Northvolt die Erneuerbaren weiterführt. Wir veredeln unseren grünen Strom in einem Landstrich in Schleswig-Holstein, der bisher in der Wertschöpfung nicht allzu viel zu bieten hatte. Das ist der erste Punkt. Und zum zweiten, die Elektroautos fahren alle mit einer Batterie oder mit einem Akku. Und dieser wird jetzt hier in Deutschland, in Schleswig-Holstein, produziert werden. Und auch die Mobilität wird sich umstellen auf Erneuerbare, 100%. Und deswegen brauchen wir so dringend dieses große Werk. Es bietet ungeahnte Perspektiven für uns hier in Schleswig-Holstein.
Kann ich so unterstreichen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen durften. Das war Tores Tea Time mit Wolfgang Stapelfeld. Vielen Dank, Wolfgang.
Jo, ich sage auch vielen Dank.
Wunderbar.